Das Buch Daniel, Nummer 69. Die Enthüllung des Generationenzyklus, die vier Gräuel des Adventismus.
Gott ändert sich nie, und deshalb wird der Adventismus in seiner vierten Generation gerichtet.
Und er rief dem in Leinen gekleideten Mann zu, der das Schreibzeug des Schreibers an seiner Seite hatte, und der Herr sprach zu ihm: Geh durch die Mitte der Stadt, durch die Mitte Jerusalems, und setze ein Zeichen auf die Stirnen der Männer, die seufzen und klagen über alle Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Und zu den anderen sprach er vor meinen Ohren: Geht ihm nach durch die Stadt und erschlagt, euer Auge schone nicht, und habt kein Mitleid, tötet restlos Alte und Junge, Jungfrauen, kleine Kinder und Frauen, aber kommt keinem nahe, an dem das Zeichen ist, und fangt an bei meinem Heiligtum. Da begannen sie bei den alten Männern, die vor dem Hause waren. Jesus ist im Begriff, den Gnadenstuhl des himmlischen Heiligtums zu verlassen, um sich mit Gewändern der Vergeltung zu bekleiden und seinen Zorn in Gerichten über diejenigen auszugießen, die nicht auf das Licht reagiert haben, das Gott ihnen gegeben hat. Weil das Urteil über eine böse Tat nicht schnell vollstreckt wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen ganz darauf ausgerichtet, Böses zu tun, anstatt durch die Geduld und die große Langmut, die der Herr ihnen gegenüber geübt hat, weichgestimmt zu werden, verhärten diejenigen, die Gott nicht fürchten und die Wahrheit nicht lieben, ihre Herzen auf ihrem bösen Weg. Aber selbst die Langmut Gottes hat Grenzen, und viele überschreiten diese Grenzen. Sie haben die Grenzen der Gnade überschritten, daher muss Gott eingreifen und seine Ehre verteidigen. Über die Amoriter sprach der Herr: In der vierten Generation werden sie wieder hierher kommen, denn die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll, obwohl dieses Volk wegen seines Götzendienstes und seiner Verderbtheit berüchtigt war, hatte es den Kelch seiner Schuld noch nicht vollgemacht, und Gott erteilte keinen Befehl zu seiner vollständigen Vernichtung. Die göttliche Macht sollte in deutlicher Weise offenbar werden, damit sie ohne Entschuldigung blieben. Der barmherzige Schöpfer war bereit, ihre Schuld bis zur vierten Generation zu ertragen. Dann, wenn keine Änderung zum Besseren eintrat, sollten seine Gerichte über sie kommen. Mit unfehlbarer Genauigkeit führt der Unendliche noch immer Buch über alle Nationen. Solange seine Barmherzigkeit in Aufrufen zur Buße angeboten wird, bleibt diese Rechnung offen, doch wenn die Zahlen den von Gott festgesetzten Betrag erreichen, beginnt der Vollzug seines Zornes. Die Rechnung wird geschlossen. Die göttliche Geduld endet. Es gibt kein weiteres Flehen um Erbarmen für sie. Dem Propheten, der über die Zeitalter hinwegblickte, wurde diese Zeit vor Augen gestellt. Die Völker dieses Zeitalters sind Empfänger beispielloser Gnadenerweise gewesen. Die erlesensten Segnungen des Himmels sind ihnen zuteil geworden. Doch gesteigerter Hochmut, Habsucht, Götzendienst, Verachtung Gottes und niederträchtige Undankbarkeit sind ihnen zur Last geschrieben. Sie kommen rasch mit Gott zur Abrechnung. Doch was mich erzittern lässt, ist die Tatsache, dass diejenigen, denen das größte Licht und die größten Vorrechte zuteil geworden sind, durch die vorherrschende Gesetzlosigkeit verunreinigt worden sind. Beeinflusst von den Gottlosen um sie her, sind viele, selbst unter denen, die die Wahrheit bekennen, erkaltet und werden von dem starken Strom des Bösen mitgerissen. Die allgemeine Verachtung, die wahrer Frömmigkeit und Heiligkeit entgegengebracht wird, führt bei denen, die sich nicht eng mit Gott verbinden, dazu, dass sie die Ehrfurcht vor seinem Gesetz verlieren. Würden sie dem Licht folgen und der Wahrheit von Herzen gehorchen, so erschiene ihnen dieses heilige Gesetz gerade dann, wenn es so verachtet und beiseite gesetzt wird, noch kostbarer. Je offenkundiger die Missachtung von Gottes Gesetz wird, desto deutlicher wird die Trennlinie zwischen denen, die es halten, und der Welt. Bei der einen Klasse wächst die Liebe zu den göttlichen Geboten in dem Maß, wie bei der anderen die Verachtung für sie zunimmt. Die Krise rückt schnell näher. Die rasch anschwellenden Zahlen zeigen, dass die Zeit von Gottes Heimsuchung beinahe gekommen ist. Obwohl er ungern straft, wird er dennoch strafen, und zwar bald. Diejenigen, die im Licht wandeln, werden Zeichen der herannahenden Gefahr sehen, doch sollen sie nicht in stiller, gleichgültiger Erwartung des Unheils sitzen und sich mit dem Glauben trösten, dass Gott sein Volk am Tag der Heimsuchung schützen wird. Keineswegs. Sie sollten erkennen, dass es ihre Pflicht ist, eifrig zu wirken, um andere zu retten, und sich mit festem Glauben an Gott um Hilfe zu wenden. Das ernstliche, inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Der Sauerteig der Gottseligkeit hat seine Kraft nicht völlig verloren. Zu der Zeit, wenn Gefahr und Bedrängnis der Kirche am größten sind, wird die kleine Schar, die im Licht steht, seufzen und klagen über die Gräuel, die im Land verübt werden. Doch besonders werden ihre Gebete für die Kirche aufsteigen, weil ihre Mitglieder nach der Weise der Welt handeln. Die inbrünstigen Gebete dieser wenigen Treuen werden nicht vergeblich sein. Wenn der Herr als Rächer hervortritt, wird er auch als Beschützer all derer kommen, die den Glauben in seiner Reinheit bewahrt und sich unbefleckt von der Welt gehalten haben. Zu dieser Zeit hat Gott verheißen, seinen Auserwählten Recht zu verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, obwohl er langmütig mit ihnen ist. Der Befehl lautet: Gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und setze ein Zeichen auf die Stirnen der Männer, die seufzen und wehklagen über alle Gräuel, die in ihrer Mitte begangen werden. Diese Seufzenden und Klagenden hatten das Wort des Lebens verkündigt, sie hatten zurechtgewiesen, beraten und inständig gebeten. Einige, die Gott entehrt hatten, taten Buße und demütigten ihre Herzen vor ihm. Doch die Herrlichkeit des Herrn war von Israel gewichen, obwohl viele die Formen der Religion weiterhin pflegten, fehlten seine Kraft und Gegenwart. Testimonies, Band 5, 207-210.
Die Darstellung von Gottes Gericht, die Schwester White in dem Abschnitt identifiziert, ist das Gericht, das über die Stadt Jerusalem verhängt wurde, die in den letzten Tagen die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist. Das Gericht wird beim Sonntagsgesetz abgeschlossen, denn dort werden das Siegel Gottes und das Malzeichen des Tieres eingeprägt. Hesekiel Kapitel 8 identifiziert vier sich steigernde Gräuel. Der erste Vers betont, dass die Vision kurz bevor die Gnadenzeit schließt zu verstehen ist, indem er den fünften Tag des sechsten Monats des sechsten Jahres angibt. Hesekiel musste diesen historischen Bezugspunkt nicht aufnehmen. Er hätte einfach schreiben können, und es geschah, als ich in meinem Haus saß und die ältesten Judas vor mir saßen, da fiel die Hand Gottes, des Herrn, auf mich. Die Tatsache, dass er den Hinweis auf den Tag vor 666 aufnahm, ist ein prophetischer Verweis für Studierende der Prophetie. Der Hinweis ist für diejenigen, die den Sieg über die Zahl des Namens des Tieres haben. Sie wissen, dass 666 ein Element der Offenbarung Jesu Christi ist, die kurz bevor die Gnadenzeit endet, entsiegelt wird. Sie wissen dies, denn sie sind das Volk Gottes, das nach Petrus einst nicht Gottes Volk war. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, haben die Menschen, die jetzt das Volk Gottes sind, geschmeckt, dass der Herr gnädig ist. Sie sind diejenigen, die prophetisch das Wort Gottes gegessen haben, im Gegensatz zu denen, die sich geweigert haben, das Wort Gottes zu essen. Alle Propheten sprechen von den letzten Tagen, und im Johannesevangelium, Kapitel 6, gab Jesus die Botschaft, dass seine Jünger sein Fleisch essen und sein Blut trinken müssen. In diesem Kapitel taten die Jünger, die sich weigerten, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, dies in Vers 66.
Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Johannes 6,66.
Die Weisen, die in den letzten Tagen das Fleisch Christi essen und sein Blut trinken, verstehen, dass Christus als Palmoni der wunderbare Zähler ist, und sie erkennen sein Kennzeichen, wenn es ihnen gezeigt wird. Die Zahl 665 steht im Eröffnungsvers von Hesekiel 8, sie steht dort für jeden, der es sehen will, und kennzeichnet mindestens zwei wichtige prophetische Punkte. Der erste ist, dass die Botschaft so zu verstehen ist, dass sie einen Zeitraum vor dem Sonntagsgesetz umfasst. Der zweite ist, dass die Zahl 666 in einem von nur zwei Versen im Buch der Offenbarung vorkommt, die dadurch gekennzeichnet sind, dass darin gesagt wird, die Weisen würden es in den letzten Tagen verstehen.
Hier ist Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. Offenbarung 13,18.
Die Weisen, die in den letzten Tagen die Zunahme der Erkenntnis verstehen, wenn die Offenbarung Jesu Christi entsiegelt wird, werden wissen, dass 666 ein wichtiges prophetisches Symbol ist, denn sie werden über die Zahl den Sieg errungen haben. Hesekiel schildert daher in Kapitel 8 eine sich steigernde Rebellion, die durch vier zunehmende Gräuel dargestellt wird. Der letzte identifiziert die Törichten als solche, die sich vor der Sonne niederbeugen, und markiert damit in den letzten Tagen das Gericht über Jerusalem, Adventismus. Dieses Gericht findet in der vierten Generation statt. Die vier Gräuel sind die Symbole der vier Generationen des laodizeischen Adventismus. Die erste Generation begann 1863 mit der Rebellion gegen den Eid des Mose, siebenmal. 25 Jahre später zeigte sich die Rebellion von 1888. 31 Jahre später erfolgte die Rebellion von 1919, repräsentiert durch W.W. Prescotts Buch, Die Lehre Christi. 38 Jahre danach, im Jahr 1957, fand die durch das Buch Fragen zur Lehre repräsentierte Rebellion statt. Wir werden nun darlegen, warum diese vier Wegmarken mit den vier Gräueln in Hesekiel 8 übereinstimmen. Im Jahr 1863 führte der laodizeische Adventismus eine neue Tafel ein, um die zwei Tafeln zu ersetzen, die die Erfüllung des Gebots aus Habakuk Kapitel 2 waren, die Vision aufzuschreiben und sie deutlich auf Tafeln zu machen. Die Tafel von 1863 ließ die sieben Zeiten aus der prophetischen Darstellung weg, obwohl sie zusammen mit den 1260, 1290 und 1335 auf den zwei heiligen Tafeln gestanden hatten. In Habakuk wird in dem Gebot festgelegt, dass die Tafeln, im Plural, so veröffentlicht würden, dass der läuft, der es liest. Die Tafel von 1863 lag derart daneben, dass ihr ein erklärendes Beiblatt beigelegt werden musste. Es war nicht möglich, die Tafel von 1863 anzusehen und zu laufen, ohne ein zusätzliches Beiblatt.
Und der Herr antwortete mir und sprach, schreibe die Vision auf und mache sie deutlich auf Tafeln, damit es lesen kann, wer vorüberläuft. Habakuk 2,2.
Die Tafel von 1863 war eine Fälschung, die dazu bestimmt war, das Wahre zu verdecken, so wie William Miller es in seinem Traum sah. Die zwei heiligen Tafeln waren das Symbol des Bundes, den Christus mit dem Volk schloss, das soeben die Stellung als das wahre protestantische Horn des Tieres aus der Erde eingenommen hatte. Diese zwei Tafeln stellten ein Symbol der Bundesbeziehung zwischen den Milleriten und Christus dar, der 1844 plötzlich zu seinem Tempel kam, und als er kam, kam er als der Bote des Bundes. Das alte Israel veranschaulicht das moderne Israel, und als Christus das alte Israel aus der Knechtschaft Ägyptens herausführte, gab er damit ein Vorbild für die Zeit, in der er das moderne Israel aus der Knechtschaft von 1062 Jahren päpstlicher Herrschaft herausführen sollte. Schwester White betont wiederholt, dass diese beiden Geschichten Parallelgeschichten sind.
Auf uns scheint das angesammelte Licht vergangener Zeitalter. Der Bericht von Israels Vergesslichkeit ist zu unserer Erleuchtung bewahrt worden. In diesem Zeitalter hat Gott seine Hand daran gelegt, sich ein Volk aus jeder Nation, jedem Geschlecht und jeder Sprache zu sammeln. In der Adventbewegung hat er für sein Erbteil gewirkt, ebenso wie er für die Israeliten wirkte, als er sie aus Ägypten führte. In der großen Enttäuschung von 1844 wurde der Glaube seines Volkes geprüft, wie der Hebräer am Roten Meer, Testimonies, Band 8, 115.116.
Als der Herr mit dem alten Israel in einen Bund trat, gab er zwei Tafeln, um die Bundesbeziehung darzustellen. Als der Herr mit dem modernen Israel in einen Bund trat, gab er zwei Tafeln, um die Bundesbeziehung darzustellen. Die zwei Tafeln der zehn Gebote stehen sinnbildlich für Habakuks zwei Tafeln. Er gab ihnen die zwei Tafeln kurz nach dem Durchzug durch das Rote Meer, was Schwester White mit der großen Enttäuschung von 1844 in Verbindung bringt. Kurz nach 1844 gab der Herr, im Rahmen der prophetischen Geschichte, die zweite Tafel. Das alte Israel wurde zu den Hütern des Gesetzes Gottes gemacht, und das moderne Israel wurde zu den Hütern nicht nur des Gesetzes Gottes, sondern auch jener großen prophetischen Wahrheiten.
Gott hat seine Gemeinde in dieser Zeit berufen, wie er das alte Israel berufen hat, als ein Licht auf Erden zu stehen. Mit dem mächtigen Spaltbeil der Wahrheit, den Botschaften des ersten, zweiten und dritten Engels, hat er sie von den Kirchen und von der Welt abgesondert, um sie in eine heilige Nähe zu sich selbst zu bringen. Er hat sie zu Hütern seines Gesetzes gemacht und ihnen die großen Wahrheiten der Prophetie für diese Zeit anvertraut. Wie die heiligen Aussprüche, die dem alten Israel anvertraut wurden, sind auch diese ein heiliges Gut, das der Welt mitzuteilen ist. Zeugnisse, Band 5, 455.
Die ersten beiden Gebote machen Gottes Hass gegen den Götzendienst deutlich, und in eben diesen ersten beiden Geboten erklärt er, dass das Gericht bis in die dritte und vierte Generation reicht, denn er gibt sich als ein eifersüchtiger Gott zu erkennen.
Das Gesetz wurde damals nicht ausschließlich zum Nutzen der Hebräer verkündigt. Gott ehrte sie, indem er sie zu Hütern und Bewahrern seines Gesetzes machte, doch es sollte als heiliges anertrautes Gut für die ganze Welt bewahrt werden. Die Vorschriften des Dekalogs sind auf die gesamte Menschheit ausgerichtet, und sie wurden zur Unterweisung und Ordnung aller gegeben. 10 Gebote, kurz, umfassend und verbindlich, umfassen die Pflicht des Menschen gegenüber Gott und seinem Mitmenschen, und alle beruhen auf dem großen grundlegenden Prinzip der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten wie dich selbst. Lukas 10,27. Siehe auch 5. Mose 6, 4, 5, 3. Mose 19,18. In den 10 Geboten werden diese Grundsätze im Einzelnen ausgeführt und auf die Lage und die Umstände des Menschen angewandt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jehova, der Ewige, der Selbstseiende, der Unerschaffene, selbst die Quelle und der Erhalter von allem, ihm allein gebühren höchste Ehrfurcht und Anbetung. Dem Menschen ist es verboten, irgendetwas anderem den ersten Platz in seiner Liebe oder in seinem Dienst einzuräumen. Was immer wir hegen, das dazu neigt, unsere Liebe zu Gott zu mindern oder den ihm geschuldeten Dienst zu beeinträchtigen, daraus machen wir einen Gott. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Abbild von irgendetwas, das oben im Himmel ist, oder das unten auf der Erde ist, oder das im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederbeugen und ihnen nicht dienen. Das zweite Gebot verbietet die Verehrung des wahren Gottes durch Bildnisse oder Gleichnisse. Viele heidnische Völker behaupteten, ihre Bilder seien bloße Figuren oder Symbole, durch die die Gottheit verehrt wurde. Doch Gott hat eine solche Verehrung als Sünde erklärt. Der Versuch, den Ewigen durch materielle Gegenstände darzustellen, würde das Gottesverständnis des Menschen herabsetzen. Der von der unendlichen Vollkommenheit Jehovas abgewandte Geist würde eher vom Geschöpf als vom Schöpfer angezogen werden. Und je niedriger seine Vorstellungen von Gott würden, desto tiefer würde der Mensch sinken. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Die enge und heilige Beziehung Gottes zu seinem Volk wird im Bild der Ehe dargestellt. Da Götzendienst geistlicher Ehebruch ist, wird Gottes Missfallen darüber treffend als Eifersucht bezeichnet. Patriarchen und Propheten 305, 306.
Gottes Eifersucht richtet sich besonders gegen den Götzendienst, und es ist kein Zufall, dass das erste Gräuel in Hesekiel Kapitel 8 ein Bild der Eifersucht ist.
Und es geschah im sechsten Jahr, im sechsten Monat, am fünften Tag des Monats, als ich in meinem Hause saß und die Ältesten Judas vor mir saßen, da fiel dort die Hand Gottes, des Herrn, auf mich. Da schaute ich, und siehe, eine Gestalt wie das Aussehen von Feuer, vom Aussehen seiner Lenden abwärts Feuer, und von seinen Lenden aufwärts wie das Aussehen von Helligkeit, wie die Farbe von Bernstein. Und er streckte die Gestalt einer Hand aus und ergriff mich bei einer Locke meines Hauptes, und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in den Gesichten Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des inneren Tores, das nach Norden schaut, wo der Sitz des Bildes der Eifersucht war, das zur Eifersucht reizt. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels war dort, nach dem Gesicht, das ich in der Ebene gesehen hatte. Und er sprach zu mir, Menschensohn, erhebe nun deine Augen nach Norden. Da erhob ich meine Augen nach Norden, und siehe, nach Norden, am Tor des Altars, war am Eingang dieses Bild der Eifersucht. Hesekiel 8, 1-5.
Das Bild der Eifersucht ist das erste von vier sich steigernden Gräueln, die Hesekiel gezeigt werden. Das Bild der Eifersucht markiert den Beginn der ersten von vier Generationen sich steigernder Rebellion im Adventismus. Die erste Generation begann im Jahr 1863. Wir werden diese Studie im nächsten Artikel fortsetzen.
Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit als für die unsrige, so dass ihre Weissagung für uns Geltung hat. Dies alles aber widerfuhr jenen als Vorbild, und es ist geschrieben zu unserer Warnung, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist, 1. Korinther 10,11, nicht sich selbst, sondern uns dienten sie mit dem, was euch jetzt verkündigt worden ist durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge die Engel hineinzuschauen begehren. 1. Petrus 1,12. Die Bibel hat ihre Schätze für diese letzte Generation angesammelt und zusammengebunden. Alle großen Ereignisse und feierlichen Vorgänge der alttestamentlichen Geschichte haben sich in der Gemeinde in diesen letzten Tagen wiederholt und wiederholen sich. Selected Messages, Buch 3, 338, 339.